Ja, es ist schon erstaunlich, was es alles für Einsatzgebiete oder Einsatzmöglichkeiten in Gottes Reich gibt. Also das war mir etwas Neues, dass Leute mit einer Last auf dem Herzen so einen Gebetsdienst machen. Ich werde mich gut daran erinnern können. Wir fahren in Haiti nämlich auch einen Patrol. Es ist nicht kein Prayer Patrol, aber ein Nissan Patrol, das ist ein größeres Fahrzeug, und es wird auch viel daran gebetet. Warum? Wegen meines Fahrstils. Volker Lotz kann davon erzählen. Heute Morgen wollen wir ein ganzes Kapitel lesen. Ein Kapitel, was auch schon aus einem Buch, was heute Morgen auch schon hier auf der Wand gestanden hat, nämlich aus Jesaja. Ich hatte eine Predigt vorbereitet, schon wie wir in den USA waren, Gedanken mir gemacht, was soll ich weitergeben, und irgendwie hat das nicht zusammengepasst. Als es dann einen akuten Predigttermin gab vor einigen Wochen, da habe ich gesagt, nee, der Gott muss mir was anderes schenken. Und in unserer stillen Zeit lasen wir morgens, wie wir da beginnen, das immer mit der Losung, haben die Losung gelesen. Und das war aus Jesaja, Jesaja 40, Vers 15 war das, glaube ich, ja. Und dann noch der Vers im Neuen Testament dazu, und wir haben das ganze Kapitel gelesen, darüber gesprochen, und irgendwie kam die Überzeugung, das ist es, was ich weitergeben soll. Also wer eine Bibel hat, heutzutage muss man sagen, wer ein Tablet hat oder wer ein Smartphone hat oder ein sonstiges Art, ein Kindle vielleicht auch noch. Also die Welt wird immer komplizierter. Gell? Früher sagt man Bibel aufschlagen, und jetzt muss man halt irgendwie in den Text reinkommen. Wer so etwas hat, Jesaja 40. Das Trostbuch heißt es ja auch. Prophetische Aussagen über die Rückführung des Volkes Israel, das war ja noch nicht geschehen, das war erst hunderte von Jahren später, aber Jesaja hat das schon gesehen. Wer schon mal bewusst oder öfters auch schon vielleicht den Messias von Händel gehört hat, der weiß, dass viele Texte aus dem Jesaja genommen sind und eben auch dieses Kapitel, da werden große Abschnitte davon erscheinen, da in dem wunderbaren Oratorium von Händel. Tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. So eingangs zuerst diese ganz tröstlichen Worte. Ja, Gott redet freundlich. Er sagt, die Knechtschaft, die schwere Zeit, die Probleme sind beendet. Die Strafe ist gesühnt. Und dann hat mich etwas berührt. Oft, wenn ich Briefe schreibe, versuche Leute zu ermutigen, eine Karte zu einem bestimmten Anlass, schwer oder auch vielleicht für eine Hochzeit und so etwas, verwende ich oft den Ausdruck, die Hand des Herrn. Ist ja auch tröstlich zu wissen, wir sind geborgen in Gottes Hand vor vielen Jahren. Ich weiß nicht, ob man das noch kennt, die Älteren, denke ich, unter uns wissen das bestimmt. Da gab es eine schöne Plastik, oder die gibt es wahrscheinlich immer noch, aber die wurde oft dargestellt, eine Plastik von Steigerwald, die eine Plastik gemacht hat mit einer Hand, und da drinnen war ein Kind, also modelliert so in Ton, und es war so, wurde viel gebraucht damals. Und ja, geborgen in der Hand des Herrn, aufgefangen. Oft habe ich gesagt, auch in schweren Zeiten, wenn Leute mit denen man gesprochen hat, du kannst nie tiefer fallen als in die Hand des Herrn. Es gibt da eine tragende Kraft, ewige Arme sind unter dir. Aber dann fiel mir auf hier, die Hand des Herrn kann auch eine andere Bedeutung haben. Und die dürfen wir auch nicht verschweigen. Jerusalem hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn. Die Hand des Herrn ist wie eine gute Vaterhand, die ermutigt, aber manchmal auch ermutigt. Das darf man heute nicht mehr in Deutschland machen, aber die Hand des Herrn, die auch korrigiert, die zurechtweist, die einschränkt. Warum? Damit man nicht unsinnig ins Verderben läuft. Die barrikadiert sogar die Hand des Herrn. Und wenn wir noch weiter gehen, ich habe das ein bisschen hindurch verfolgt in den Versen, die mir vor Augen standen, da stand es ja auch, den Gott liebt, den züchtigt er. Und noch stärker sagt der Hebräerbrief dann, es ist schrecklich. Was ist schrecklich? In die Hand des lebendigen Gottes zu fallen. Gut, nicht schrecklich für den, der sich Gott anvertraut, der ihn anruft, Hilfe, aber der sich gegen ihn sträubt, da gibt es eine Hand Gottes, die gegen uns steht. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Es ruft eine Stimme, Vers 3, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn, unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden, alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden und alles Fleisch miteinander wird sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Wir haben ein Lied in Haiti, was sehr, sehr gerne gesungen wird, in Kreolisch natürlich. Das heißt, Bon Dieu ferout, côté pas gerout. Das ist so der Kehrreim. Gott kann Wege machen, wo es keine Wege gibt. Gott öffnet Wege. Und hier, Bibelleser wissen, wo diese Stellen viermal im Neuen Testament wiederholt werden, wie Johannes der Täufer den Weg vor Jesus herbereitet hat, da werden diese Verse immer wieder zitiert. Dem Herrn einen Weg bereitet, die Täler erhöht und erniedrigt werden, damit Gott seine Bahn hat, auch in unserem Leben. Wir gehen ja alle. Jeder Tag ist ein Stück Weg, den wir gehen. Ich hatte einmal im Josua-Brief, da wo Josua die Leitung des Volkes Israel übernommen hat, da sagt Gott zu ihm, achte darauf, du wirst einen Weg, ich führe dich auf einen Weg, auf dem du noch nie vorher gegangen bist. Gut, das können große Lebensabschnitte sein, denen wir uns gegenüber sehen. Die Schule ist beendet, jetzt studiere ich, oder die Kindheit ist beendet, jetzt muss ich in die Schule, oder ein neuer Beruf wartet auf mich, oder viele andere Veränderungen. Auf einmal stehe ich ohne Arbeit da und suche Arbeit, oder die Arbeit ist beendet und ich bin im Ruhestand. All diese Dinge, das sind Wege, die wir beschreiten. Und da sagt Gott zu Josua, merke auf, pass auf, halte dich an das, was Gott sagt, damit du auf diesem unbegangenen Weg nicht strauchelst oder nicht abirrst. Dann redet er weiter hier. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie die Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Wichtig, uns immer wieder vor Augen zu führen, was vergeht und was bleibt. Was hat Ewigkeitsbedeutung? Lass uns auch immer wieder zurechtrücken lassen von dem, was uns so unheimlich wichtig ist, was uns täglich, womit wir täglich bombardiert werden. Und dann mal einen Schritt zurückgehen. Was bleibt wirklich? Er sagt hier das Wort unseres Gottes. Das wird im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium, sagt Jesus, das Wort, wiederholt er diese Worte von Jesaja. Das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Und wir können sagen, alles das, was in meinem Leben oder was in dem Leben von anderen durch das Gotteswort verändert wird, durch das Gotteswort beeinflusst wird, was wir im Namen Gottes tun, das bleibt, das vergeht nicht. Ich liebe Reinhard May aus verschiedenen Gründen, nicht liebe ihn, aber mir gefallen seine Lieder, viele von ihnen, nicht alle. Aber und wenn er so schreibt und man, da klingt immer wieder diese Sehnsucht mit, dass er sagt, wir sollen doch nicht aufhören, es gibt doch irgendwie eine Hoffnung, es muss doch weitergehen. Und ich nehme allen Mut zusammen, auf dem Weg weiterzugehen. Es ist interessant, wie dieser Wunsch im Leben eines jeden Menschen da ist. Dass etwas von uns bleibt, dass es nicht nur eine Spur am Strand ist, die nächste Welle kommt, die Spur ist weg und alles ist aus und vergessen. Nein, dass da etwas bleibt, dass da etwas hinübergeht in den ewigen Bestand. Und dann gibt es hier einen Umschwung, auch wenn man den Messias da im Kopf hat, dann auf einmal klingt es ganz anders. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann ist bei ihm und was er erwarb, geht vor ihm her. Gott wirkt. In anderen Psalmen, die von der Wiederkunft sprechen, da heißt es ja auch, wir waren wie die Träumenden. Wir wussten gar nicht, was geschieht. Gott hat eingegriffen und heute sind wir wieder zurückgekommen in unser Land, nach Jerusalem. Diese Freude darüber. Er kommt gewaltig, heißt es hier, herrschend, siegreich. Interessant steht da auch, siehe, was er gewann ist bei ihm und was er erwarb, geht vor ihm her. Nichts geht verloren, was Gott ergriffen hat. Ich dachte so, das ist, könnte man in Bezug setzen zu dem zweiten Kapitel im Korintherbrief, wo es heißt, dass Jesus eines Tages eine Parade, einen Siegeszug halten wird. Und da werden alle mitgeführt, die er erworben hat, die er erwarb, die er gewonnen hat. Wir brauchen keine Sorge haben. Gott wird das gute Werk, das in ihm begonnen ist, auch zur Vollendung führen. Da wird keiner zurückbleiben. Er führt alle mit sich. Aber nicht nur ist das gewaltige, herrschende, siegreiche hier. Der nächste Vers ist ein wunderbarer Vers, der einen richtigen Kontrast dazu setzt. Es heißt, er wird seine Herde weiden, wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Das heißt, das Wort für führen ist nicht irgendwo, hier komm, hier geht's lang, sondern dieses behutsame Leiten, Schützen, dass es geschieht. Das ist eben auch eine ganz wichtige Seite Gottes. Nicht nur das siegreiche, herrschende, die Gewalt, die darin zum Ausdruck kommt, sondern eben auch das Zärtliche, das Geborgensein in ihm, ja in den Arm nehmen, heißt es hier, tragen, nicht wahr? Sammeln, tragen, führen, das ist eben auch das, was Gott in unserem Leben tut. Dann kommt ein großer Vergleich. Die Frage ist, die Frage, die man sich stellen könnte, wichtig, wie groß ist dein Gott? Ich finde mich auch da wieder, sagen wir mal, was öfters bei uns vorkommt, wir müssen eine Fahrt machen in die Hauptstadt. Ist nicht sehr weit, 200 Kilometer, kann aber sehr lange dauern. Und dann betet man. Warum betet man? Bitte keine Plattenreifen. Der erste geht ja noch, aber der zweite ist dann kritisch. Da hat man nämlich keinen Ersatzreifen mehr dabei. Bitte keine Blockaden. Herr, bewahre uns davor, dass Leute eben die Autos ansprühen oder womöglich sagen, die Reifen zerstechen, weil damit sie einen blockieren können. Ja. Das sind die Dinge. Hilfe, dass wir gut durch den Verkehr in Port-au-Prince durchkommen. Also wenn ihr über Staus auf der Autobahn klagt, ihr müsstet mal die Staus in Port-au-Prince erleben. Da gibt es so viel Platz zwischen den Autos. Es ist sehr, sehr eng. Gott, bewahre uns davor, gib uns eine gute Parkmöglichkeit und so weiter und so fort. Das sind Anliegen, die Sie auch alle, oder man kann die auch erweitern, ob es um Gesundheit geht, ob es um den Arbeitsplatz geht, ob es vielleicht um Hausbau geht, auch die größeren Fragen. Aber das sind alles Fragen, die uns irgendwie gefangen nehmen. Da sind wir drinnen, da leben wir ja auch. Ist ja auch legitim. Aber wenn wir nicht auch einmal in die andere Richtung schauen, dann bekommen wir einen Gott, der ganz klein ist sozusagen. Er kümmert sich um meine Anliegen, er hilft mir, er ist mir nahe, ich kann zu ihm kommen, wann ich will und so weiter. Das stimmt alles, aber es ist eben nur eine Seite Gottes. Und deswegen sagt er hier, nachdem er gesagt, der Herr führt euch wie ein Hirte seine Lämmer und seine Schafe führt. Und dann sagt er, wer misst die Wasser mit der hohlen Hand? Wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne seiner Hand? Wer fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? Wer bestimmt den Geist des Herrn und welcher Ratgeber unterweist ihm? Wen fragt er um Rat, der ihm Einsicht gebe und lehre ihn den Weg des Rechts und lehre ihn Erkenntnis und weise ihm den Weg des Verstandes? Gut, die ganzen Fragen werden immer beantwortet, niemand. Siehe, bleiben wir mal hier dabei. Zuerst sagt er, seht euch die Natur an. Wollt ihr Gott vergleichen, dann schaut in die Natur. Wir haben in Frankreich damals studiert, Französisch studiert, und da war das große Mont Blanc-Passiv direkt neben uns, die Berge, gewaltig. Ich hoffe auch irgendwann mal das Matterhorn zu sehen, habe ich bisher noch nicht gesehen, aber das kommt vielleicht auch noch. Wie groß ist Gott? Er sagt, gib mir mal das Matterhorn her, mal sehen, wie viel es wiegt. Gut, ich weiß, das sind Bilder, die der Prophet hier gebraucht. Aber er sagt, schaut euch Gott an, das hat Gott gemacht, die Weite des Meeres. Nicht nur den Bergbach, der da schön rieselt, sondern die Weite des Meeres, die Höhe der Berge. Alles hat Gott gemacht. Aber nicht nur das, das Universum. Nicht wahr? Wir haben ja auf der Erde haben wir ja das Metermaß oder den Kilometer, mit dem wir Distanzen messen. Ja, gehen wir ins Universum, dann messen wir mit Lichtgeschwindigkeit. Wie mir das mal so deutlich wurde, hat jemand ausgemalt, Lichtgeschwindigkeit ist 300.000 Kilometer pro Sekunde. Also wenn ich hier mal was aufblitzen lasse, dann könnte das über 7 Mal um die Erde laufen in einer Sekunde. Und dann spricht man von Lichtjahren, ja, Tausenden von Jahren, Hunderten, ja, Milliarden von Lichtjahren. Ihr lieben Leute, irgendwann hat unser Gott das alles geschaffen. Das sagt die Bibel ganz klar. Es kommt darauf an, ob wir das auch glauben wollen. Albert Einstein, der ja nun wirklich kein Unwissender war, hat einmal gesagt, wie er gefragt wurde, und wie begann das Universum? Da gibt es ja viele Theorien. Und er sagt, das weiß man nicht. Aber eine plausible Aussage ist Hebräer Kapitel 11. Durch den Glauben wissen wir, dass Gott die Welt aus nichts geschaffen hat. Das war seine Aussage, unter anderem. Seht euch die Natur an. Dann das nächste. Seht euch die Völker an. Da heißt es hier, siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer. Wenn man einen Eimer ausschüttet oder eine Gießkanne und da ist noch ein bisschen was da drin, ja, das ist so wie Gott die Völker sieht. Wie ein Sandkorn auf der Waage. Siehe, die Inseln sind wie ein Stäublein. Der Libanon wäre zu wenig, seine Tiere zu wenig zum Brandopfer. Alle Völker sind vor ihm wie nichts, gelten ihm wie ihm als nichtig und eitel. Das waren damals die Assyrer, die Babylonier, die Perser, die großen Reiche der damaligen Zeit, später dann die Griechen und die Römer. Aber auch wir in unserer neuen Zeit, wir haben ja auch schon mal, also nicht, ich nicht ganz, aber einige von den Älteren unter uns, die haben ja auch schon mal 1000 Jahre gelebt, das wissen wir ja. Wir hatten ja mal ein 1000-jähriges Reich hier in Deutschland, ja. Hat allerdings nur 12 Jahre gedauert, aber so wurde das angelegt seinerzeit. Wie ich 25 Jahre alt war, ungefähr. Also aufgewachsen in Kindheit und Jugendjahre in der Zeit des Kalten Krieges war das, ja. Und wenn jemand mir damals, wie ich so Anfang 20, Mitte 20 war, gesagt hätte, Johannes, in nicht einmal 30 Jahren gibt es keine Sowjetunion mehr. Da hätte ich gesagt, spinnst du, was? Das kann doch nicht sein. Wir haben es alle erlebt. Für Gott sind die Völker, alle die großen und kleinen Trumps, die da im Moment in der Weltgeschichte sind, wie ein Tropfen am Eimer, auf der Waage. Ja? Auch die ganzen Bedrohungen, ich weiß, die Älteren unter uns wissen das noch, ja? Wie zu einem bestimmten Zeitpunkt die russischen Panzer und die amerikanischen Panzer kamen am Checkpoint Charlie und tschau, da standen sie. Finger am Abzug. Kanonen genau auf den Gegner gerichtet. Was gibt es jetzt? Das war Anfang der 60er Jahre. Gut, das waren alles Dinge, die es damals gab. Und trotzdem, irgendwie will er uns hier vor Augen führen. Wir sind nicht in der Hand von Militärexperten, von Abrüstungsexperten, sondern wir sind in der Hand Gottes. Verlass dich drauf. Das ist so. Und dann sagt er noch etwas weiteres hier, da fängt er sogar mit einem etwas ironischen Ton, vielleicht mit einem Augenzwinkern oder sogar noch etwas mehr mit beißender Ironie. Da heißt es, mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Abbild wollt ihr ihm machen? Oh ja, klar, der Meister gießt ein Bild, der Goldschmied vergoldet's und macht silberne Ketten daran. Wer aber zu arm für so eine solche Gabe ist, der wählt ein Holz, das nicht verfault, und sucht einen klugen Meister, der schnitzt es ihm dann, das Bild zu fertigen, dann stellt er es hin, nagelt es fest, damit es nicht wackelt. Gut, wir sagen, wir leben nicht mehr in der Zeit, wo wir solche Götzen aus Holz, aus Stein, aus Gold oder Silber anbeten. Gut, manche stellen sich noch eine Buddha-Statue irgendwo hin, soll ja auch für irgendwas notwendig sein. Es sammelt auf jeden Fall Staub, das wissen wir. Das gibt es noch. Da sind noch Leute, die in solche Dinge ihr Vertrauen hineinsetzen. Wer mal die lange Version dessen, was der Jesaja hier sagt, lesen will, der sollte in Kapitel 44 gehen. Da gibt es einen langen Abschnitt darüber. Er ist zum Schmunzeln, wenn er nicht zum Weinen wäre, sozusagen, kann man sagen. Er sieht, wie diese Felsen, wie der eine eben sein Stück Holz kauft, kocht sich seinen Kaffee und dann anschließend nimmt er ein anderes Stück von demselben Holz und macht sich seinen Gott. Das lesen wir da alles im Kapitel 44. Seht euch die Götter an. Gut, das waren damals, und immer wieder heißt es, kommt ja auch in der Geschichte vor, wo die Philister den Israeliten die Bundeslade in einem Kampf abnehmen. Ja? Und dann wird die Bundeslade in das Haus des Götzen gestellt und der gute Dagon, der da steht und die Bundeslade bewachen will, der fällt um. Dann liegt er da. Man muss ihn ja wieder aufstellen und befestigen, damit er wieder gerade steht. Die Bundeslade davor, am nächsten Abend liegt er wieder um. Hände abgebrochen, Kopf abgebrochen. Vielleicht, das sind Bilder, ja? Das ist so geschehen, aber das sind auch Bilder für uns. Die Götzen, die wir uns machen, die wackeln, ja? das ist die Börse heutzutage oder was weiß ich, ganz persönlich auch die Gesundheit. Das sind alles Dinge, die nicht feststehen, die können sich in einem Moment verändern. Das kann nicht unser Gott sein. Stetiges Wirtschaftswachstum, ja, oder Klimawandel oder was alles ist. Ich denke manchmal, wenn das hier heißt, wisst ihr denn nicht, hört ihr denn nicht, ist es euch nicht von Anfang an verkündigt, habt ihr es nicht gelernt von Anbeginn der Erde, wenn man über Gott nachdenkt? Wir müssen doch wissen, dass es ein gewaltiger, ein weiser, ein mächtiger Gott ist. Er thront über dem Kreis der Erde und die darauf wohnen sind wie Heuschrecken. Ihr lieben Heuschrecken, merken wir das uns. Wir sind nicht die Macher dieser Welt. Gut, es gibt viele Leute, die machen Unsinn, ja, und machen schlimme Dinge in dieser Welt. Aber wir sind nicht. Er spannt den Himmel aus wie ein Schleier. Er breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Er gibt die Fürsten preis, dass sie nichts sind, und die Richter auf Erden macht er zunichte. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm eine Wurzel in der Erde, dann lässt er den Wind über sie gehen, sie verdorren, und ein Wirbelsturm führt sie weg wie Streu, wie Spreu. Wem wollt ihr mich also vergleichen? Denn dem ich gleich sei, spricht der Heilige. Und dann kommt ein Wort, haben wir eine Uhr irgendwo? Ein paar Minuten müssen wir noch aushalten. Dann kam ein Wort, das hat mich getroffen, wie ich das gelesen habe. Nicht, weil es jetzt unbedingt jetzt gerade den Zusammenhang erleuchtet hat, aber als Missionar, als solche, die im Dienst stehen für den Herrn stehen, will man ja auch gerne etwas über Mission sagen. Habe ich mal eine Frage für die kundigen Bibelleser unter uns. Hier sagt er, hebt eure Augen auf, in die Höhe und seht. Dasselbe Wort verwendet Jesus. Wisst ihr, in welchem Zusammenhang das steht? Gut, ich werde nicht jemand abfragen, dass er mir jetzt die Antwort gibt. Das sagt Jesus, wie er mit der Frau am Jakobsbrunnen spricht. Die Jünger kommen zurück und wollen ihm was zu essen geben. Da sagt er, ich habe eine andere Speise und so weiter. Und dann sagt er, ihr sagt, 4 Monate, dann wird geerntet. Nein, sagt er, hebt eure Augen auf und seht. Hebt eure Augen auf und seht in die Ernte. Die Felder sind weiß zur Ernte. Es muss geerntet werden. Und dann habe ich gesagt, naja, kann man das jetzt so jetzt hier auf einmal auf Mission umschwenken? Habe ich nochmal den Text gelesen, da heißt es, hier ist von den Völkern die Rede. Hier ist von den Inseln die Rede. Vom Erdkreis bis an die Enden der Erde. Das ist hier auch irgendwo im Text mit eingebaut. Nicht wahr? Das lesen wir auch. Geht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Und lehret sie halten alles. Taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch bis an der Weltende, hat Jesus gesagt, als Auftrag für uns. Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle liebt. War mal ein Lied, was wir früher sehr viel gesungen haben. Gott braucht Menschen. Aber interessant, es ist nicht unbedingt Freiwillige, die er braucht, nicht unbedingt Abenteuerlustige. Das ist nicht das, wonach Gott Ausschau hält, sondern Gott sucht berufene Menschen. Jemand hat mal gesagt, Gott ruft nicht unbedingt, unter anderem auch, aber nicht unbedingt die fähigen Leute, die Befähigten. Aber Gott befähigt alle, die er berufen hat. Wir waren vor 2 Wochen in Paris, 3 Tage bei einem der Missionare, der mit seiner Familie ungefähr 8 Jahre, 9 Jahre in Haiti gearbeitet hat, kam mit einer Familie mit 4 kleinen Kindern nach Haiti, hat gearbeitet. Eines seiner Lieblingslieder, die er immer wieder gesungen hat, nicht geistliche Lieder, sondern immer wieder, hat gesungen, ich bin Klempner von Beruf. Und denn er war Klempner von Beruf, der gute Detlef, und hat eine gute Arbeit in Haiti gemacht, neben seiner pastoralen Arbeit, also mit der geistlichen Arbeit, Evangelisation, hat er viel praktische Arbeiten gemacht, eine Berufsschule begonnen. Als dann seine Zeit beendet war, weil die Kinder in die Oberschule mussten, die Deutschen, die gab es in Haiti nicht, dann ist er über die USA, dort hat er seinen Master gemacht und ist dann nach Paris, das große Umfeld, dort gegangen. Und irgendwo haben Leute festgestellt, er hat eine ganz bestimmte Bürde. Und zwar, wie Menschen aus verschiedenen Kulturen in einem Team zusammenarbeiten können, um die Menschen, die dann am Ort, zum Beispiel im Großraum Paris, sind, zu erreichen. Da hat man ihm gesagt, Detlef, mach mal deine Doktorarbeit. Wie ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gesagt, wie kann sowas sein? Der Klempner macht seinen Doktor. Das war natürlich ein Prozess über viele Jahre. Das ist gewachsen und Gott hat es ihm geschenkt. Ich habe gerade mal kurz reingeschaut in seine 400-seitige Arbeit. Ich habe sie nicht ganz gelesen, aber Gott hat das möglich gemacht. Ein anderes Beispiel. Für etliche Jahre bin ich immer mit dem Boot, auf eine Insel gefahren, um dort Bibelunterricht zu machen. In den 3 Jahren davon war ein Pastor bei mir mit dabei und studierte in der Bibelschule. Und immer am Freitag sind wir gemeinsam rausgefahren. Nur zu sagen, ich habe gedacht, doch, der gibt einen guten Pastor draußen auf dem Land ab und so weiter. Irgendwann wurde er versetzt in eine kleine Stadt, dann wieder weiter. Und dann starb einer der leitenden Pastoren in der Hauptstadt und dann wurde er in diese Großstadtgemeinde geschickt. Ich habe gesagt, oh weh, wie wird der in der Großstadt zurechtkommen? Lange Rede, kurzer Sinn. Heute leitet er die Gemeinde, die nach dem Erdbeben bis auf 7000 Menschen angewachsen ist. Einmal haben wir uns unterhalten, wie er mich eingeladen hat, dort zu predigen. Habe ich gesagt, ja, wie organisierst du das? Er sagt, wir haben zum Beispiel 18 Jugendgruppen in unserer Gemeinde. Wir haben 12 Leute im pastoralen Team. Die werden nicht alle bezahlt. Ich glaube, nur 2 werden davon bezahlt von der Gemeinde, die anderen, die arbeiten ehrenamtlich. Für jeden Bereich, ob es die Jugend, die Hausbesuch, also die Evangelisation vor Ort, ob es die Anbetungszeit, wir haben einen Pastor, der sich darum kümmert, dass der Lobpreis und Anbetung jede Woche wieder neu durchgeführt wird. Also vieles, was mich besonders beeindruckt hat, das Abendmahl einzunehmen in der Gemeinde dauerte 1,5 Stunden. Aber das war nur für ein Drittel der Gemeinde. Die anderen mussten Samstagabend kommen oder am Sonntagnachmittag. Weil es dauerte so lange, um die Elemente überhaupt auch Brot und Wein auszuteilen. Und da habe ich gesagt, Pastor Samson, oder ich habe mir es gedacht, ich habe es ihm nicht so gesagt. Pastor Samson, wie bewältigst du das? Ja, Gott befähigt die Berufenen. Das war mir so ein ganz eindeutiges Beispiel. Luise hat schon etwas erwähnt von den Arbeiten, von den Missionaren, die wir noch möchten, dass sie nach Haiti kommen. Unter anderem eben für die Kinderarbeit. Auch im medizinischen Bereich gibt es ein großes, weites Feld darin. Und dann möchte ich gerade auch die jungen Leute, denn das ist ein Gebiet, da fühlen wir uns und ich mich besonders nicht kompetent. Wir hatten vor einigen Jahren, für 3 Jahre, ein junges Ehepaar in Haiti. Die haben eine Arbeit angefangen unter den Jugendlichen. Heutzutage in Haiti fast jeder Jugendliche, der es nur irgendwie machen kann, hat ein Smartphone. Mit all den Segnungen und mit all dem Fluch, der über so ein Gerät eben kommt. Hier einzugreifen, hier etwas anzubieten, auch für die große Gemeindejugend, die gläubigen Jugendlichen, etwas anzubieten, was ihnen wirklich Lebensausrichtung gibt. Die hören vielleicht gar nicht so aufmerksam zu, wenn sie im Gottesdienst sitzen, wie das ja manchmal auch bei Konfirmanden der Fall ist, nicht wahr? Kann schon sein. Aber sie sind ständig im Netz unterwegs, ja. Und da etwas zu tun für diese jungen Menschen, eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich muss schließen. Was ist Mission? Ich möchte mit einer Aussage des Apostel Paulus schließen aus der Apostelgeschichte. Da gibt er sein Zeugnis und sagt, wie Gott ihn berufen hat. Und da sagt er, hat Gott zu ihm gesagt, er hat gesagt, ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil samt denen, die geheiligt sind, durch den Glauben an mich, also an Jesus Christus. Mission ist eben nicht nur, wenn man heute sagt, ich bin so, Sie sind Entwicklungshelfer. Nein, ich bin nicht Entwicklungshelfer. Ich mache auch Entwicklungshelfer, aber das Ziel ist das, was ich eben gelesen habe. Von der Finsternis zum Licht, vom Tod zum Leben, von der Gewalt Satans zu Gott. Da Menschen zu helfen, was immer nötig ist zu tun, das ist es, was wir tun müssen. Denn es geht ja nicht um nur ein besseres Leben, dass die, die eben Analphabeten sind, jetzt lesen können, dass die, die krank sind, jetzt gesund werden. Das ist alles sehr wichtig. Aber wenn es nicht dazu kommt, dass das, was den Menschen ausmacht, das Innerste, die Seele, der Geist berührt wird, dann ist das alles Beschäftigung, die vielleicht ihren Wert hat, aber keinen Ewigkeitsbestand hat. Es geht um Himmel und Hölle, um Tod und Leben. Kann man sowas machen? Hält man sowas durch? Ist ja gut. Also das ist ein Segen des Älterwerdens. Nicht alle Dinge sind Segen im Älterwerden, das werden die Leute schon hier wissen. Aber ein Segen ist, wenn wir zurückschauen. Wir dürfen jetzt auf 43,5 Jahre zurückschauen. Da sehen wir Dinge oder da sehen wir das, was man mit Gott erleben kann und erlebt hat und weiterhin erleben wird, in einer Art und Weise, das ist Erfahrungswerte. Das sind nicht Wunschwerte, sondern Erfahrungswerte. Und die möchten wir weitergeben. Egal, ob der Dienst hier im Land geschieht, ob der irgendwo in Europa oder im Mittleren Osten oder in China oder im fernen Orient ist. Das sind alles interessante auch Gegenden, wo man hingehen könnte. Aber worum es eigentlich geht, ist da dieses Wort der Erlösung zu tragen. Kann man das machen? Ich kann nicht sagen, ja, das kann man machen. Nein, wer von Gott berufen ist, der wird diesen Dienst ausführen. Warum? Weil er am Ende vom Jesaja, das sind die letzten Worte, die ich sage, das verspreche ich euch, er gibt, weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Wir haben schon manchmal gedacht, können wir noch weitermachen? Das gibt es ja. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Möchte der Herr euch segnen.